Sehr fette Power, Stromverbrauch, schwer, unglaublich und die Wii klein, schnucklig.
Dafür ist die Grafik auch dementsprechend. Ich habe auch so eine Wii gezockt, jetzt dann während dem Kongress und so, da wo ich gepennt habe, da war so eine Wii. Eigentlich ziemlich cool, dieses User-Interface mit diesen komischen Dingen, was du da in der Hand hast. So wie so ein Laserpointer, kannst du dir das vorstellen, wo du dann auf deinen Fernseher zeigst und damit dein Zeug steuerst. Eigentlich ziemlich cool. Aber irgendwie noch nicht ganz ausgereift, habe ich so das Gefühl, manchmal reagiert er nicht so gut.
Ja, ich glaube, das kommt immer aufs Spiel drauf
an. Ja, es kommt aufs Spiel drauf an, das kann sein. Und die Spiele, die Grafik ist halt voll Mickey Mouse halt.
Ja, aber das Zelda soll wohl relativ gut sein.
Ja. Und so Schottkämpfe und so. Du kannst Tennis spielen und so. Eigentlich ganz lustig.
Ja, das sind die mitgelieferten Spiele. Oder was auch, es gibt wohl Call of Duty. Für das Spiel, für die Box, und das soll relativ gut sein von der Grafik her, soll gar nicht so weit zurückliegen.
Da steht, kommt extra eine fette Warnung, wenn das Spiel losgeht. Bitte achte darauf, dass in deinem Schwingumkreis niemand steht.
Ja, und wirf die Wii-Mode nicht in deinen Fernseher rein.
Ja, genau. Die Wii-Mode ist dafür sehr, sehr fest, aber der Fernseher hält es halt nicht aus. Es ist wohl wirklich in Amerika passiert, dass halt. Haben sie damit rumgeschwungen und was weiß ich was, und dann ist die Befestigungsleine gerissen und dann ist das Teil durch alle möglichen Dings geflogen hat. Also, falls ihr so eine Wii habt, seid vorsichtig. Was an der Wii halt cool ist, es gab einige Hacks für GameCube, der Vorläufer von der Wii, und die Wii ist abwärtskompatibel.
Danke.
Ja. Und dadurch haben sie jetzt die gleichen Probleme eigentlich. Die gleichen Bugs. Und was, ich glaube, das war auch bei der Wii, da gab es so, die hatten irgendwie so einen Chip, Controller-Chip drauf, und der war irgendwie durch ein Passwort irgendwie, keine Ahnung genau. Und dann war es bei der Wii.
Ich glaube, ja, mach mal weiter, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja.
Ja, es ging, glaube ich, ums DVD-Laufwerk oder dass du da Firmware-Updates oder irgendwie was auslesen konntest oder so. Auf jeden Fall, in der GameCube, war das Passwort irgendwie Passwort groß geschrieben oder so, oder Herstellername groß geschrieben, und dann haben sie das gefixt in der Wii, indem sie einfach das Passwort geändert haben, und zwar das gleiche Passwort wie vorher, bloß jetzt klein geschrieben. Das sind Sicherheitsupdates bei solchen Konsolen, also relativ cool.
Ja, gehen wir mal weiter zu anderen Vorträgen noch, die VBT.
Oh ja, ein tolles Projekt. Die waren richtig cool.
Glänzen die Augen?
Ja, das hat vor allem richtig gut funktioniert. Das war klasse. Die waren am ersten Tag da, haben ihr Zeug angeschlossen. Also vielleicht, was das hier neu ist. DVB-T ist digitaler terrestrischer Rundfunk. Da gibt es dann noch DVB-S für Satellit und DVB-H für Handys, glaube ich mal, irgendwann. Und DVB-C für kabelgebundenes Zeug. Halt digitales Senden von...
Video-Broadcast.
Genau, richtig. Und da waren ein paar Jungs aus Augsburg und die hatten tatsächlich einen eigenen DVB-T-Sender gebaut. Also richtig mit allem drum und dran. Es muss wohl so eine Art FPGA-Board gewesen sein, was sie selber entworfen haben, mit Software, die sie selber geschrieben haben. Komplett alles Eigenbau. Und die hatten original... in Berlin sogar eine Rundfunklizenz bekommen von der Landesmedienanstalt da irgendwie Berlin, keine Ahnung, und hatten richtig einen eigenen echten Sender da stehen. Das war richtig, richtig cool.
Was halt relativ cool ist, das war halt was Selbstgemachtes, und die Landesmedienanstalt wusste das halt, und die haben trotzdem gesagt, ja, macht mal. Das ist halt cool.
Ja, Senderadius war ums BCC rum so, oder?
Ich weiß nicht genau, sie hatten nämlich...
sie hatten eine kleinere Sendeleistung, als sie geplant hatten.
Sagen wir mal so, nebendran auf dem Alex steht so ein fetter Turm.
Na, gegen den haben sie nicht ansenden können.
Und wenn du in den Dorf kommst, blasen sie dich halt einfach weg.
Nein, ich glaube, es war aufs BCC beschränkt, also aufs Kongressgebäude.
Ja, dann haben sie die Vorträge dort.
Richtig, also jeder, der so einen DVB-T-Stick hatte, für einen Rechner gibt es die Dinger ziemlich billig, so USB irgendwie anstöpseln, dann hat man da so einen...
Haben wir ja nicht mit dem Saturn dort Deals, weil der jedes Jahr, wenn der Kongress ist, der
so ja, hängt der
Saturn-Umsatz, echt alle rennen rüber, kaufen sich Dings, Decktelefone oder Patchkabel oder jetzt DVB-T-Empfänger und so weiter.
Also...
Zum Thema Deckt vielleicht, das POC?
Noch kurz zum Thema Saturn. Ja. Dieses Jahr war wirklich wohl so fast Hack des Saturn, weil dieses Jahr waren die Leute im Saturn wohl sehr gut vorbereitet, und die haben die Leute beraten, was für Decktelefone denn mit der Telefonanlage funktionieren.
Ja,
so was ich mitgekriegt habe. Und also, ja, yeah, cooler Laden dort.
Fett.
Ja, wobei wahrscheinlich viele Leute die Telefone wieder zurückbringen, aber die haben sich halt schon komplett auf uns eingestellt.
Weißt du, du gehst so mit deinem Notebook um den Arm, mit so einem Bändchen vom Eintritt,
Bändchen, ne?
Und gehst dorthin und sagst einfach nach dem Kongress, meine Mama hat das Telefon nicht gefunden.
Nein, wahrscheinlich so, du kommst rein mit dem Bändchen, dann Skalt, die wollen sich auf gar keine Diskussion mehr einlassen.
Ja, gehen wir mal aufs POC ein. Also wie jedes Jahr gab es auch dieses Jahr wieder DECT auf dem Kongress. Das heißt, du konntest dir dein DECT-Telefon mitbringen. Also DECT sind einfach diese Schnurlos-Telefone. Mehr ist es nicht. Konntest dich dort anmelden und dann konntest deinen Freund nicht über Handy teuer, sondern über DECT kostenlos anrufen, wenn du gesucht hast, wo er gerade steckt.
Oder Handy konntest du, glaube ich, nicht anrufen. Du konntest nur Festnetz
anrufen. Nein, wenn du kein DECT hast, musst du deinen Kumpel
auf dem Handy anrufen. Ach so, ja.
Und auf dem DECT, du konntest die Vorträge auf dem DECT hören.
Genau, es gab Audio. Audio haben sie angeboten. Dann haben sie noch normale so Telefon-Games wie irgendwie, keine Ahnung.
Ja, allen möglichen Schnickschnack.
Ja, was cool ist, die haben wohl so eine Alcatel-Anlage. Und hier an der Uni Ulm haben sie ja auch so eine Anlage. Und dann war rein zufälligerweise war ein Uni Ulm-Mitarbeiter, wir wollen ihn jetzt mal namentlich nicht nennen, gell? Markus. Oder beziehungsweise Paul.
Alles sein Ding dabei von der Uni, oder?
Genau, hatte sein Schnurlos-Telefon von der Uni dabei und dann, er konnte alle Features benutzen, die es dort eben gab, mit dem globalen Telefonbuch irgendwie und ich glaube irgendwie SIP und was weiß ich was alles. Also hat einfach funktioniert, das war unglaublich. Und das Coole war, man war auch per SIP erreichbar, also über VoIP, auch relativ cool. Die Leute haben sich halt relativ viel Mühe gemacht und es hat einfach problemlos funktioniert. Man ist hingegangen, hat sein DECT angemeldet und war da. Und dann gab es halt, wie gesagt, Adressbuch, was weiß ich was. Es war halt relativ praktisch, so konnte man auch gerade die Leute aus der Orga erreichen und ja, ist eigentlich ziemlich geil.
Und es lief ziemlich gut, die machen es schon eine ganze Weile.
Ja, also sehr professionell und also die Leute, wo das Eventphone heißt, wo das Projekt oder die das machen, unglaubliche Arbeit, was die da geleistet haben und ja, war geil.
Gehen wir mal zu einem anderen kongressübergreifenden Projekt, das Projekt Sputnik. also es geht ja ganz einfach darum, man kauft sich für 10 Euro eine Hardware, die eintracken kann. Super.
Ja, aber das Coole ist bei der Hardware, man kann ein paar JTAG drauf und kann da noch selbst irgendwie Sachen draufflashen oder Zeug verändern, was ich wohl mitkriegt habe.
Und dann überall waren dann so, also ist ein Airfit drauf und überall waren so Airfit-Scanner und dann wurde quasi aufgezeichnet, wo du dich bewegt hast und dann konntest du gucken, wo deine Freunde gerade sind und so weiter, so ein bisschen Spielerei. Aber ich fand es irgendwie befremdlich, wie viele Leute sich so ein Sputnik-Teil gekauft haben, sich freiwillig tracken lassen, dafür auch noch bezahlen. Aber irgendwie habe ich wohl den tieferen Sinn dahinter nicht so ganz verstanden, ich weiß nicht.
Hallo, wir sind auch Logo, natürlich, gibt es einen tieferen Sinn dahinter. Nein, es ist einfach, um mal mit Technik zu spielen, um mal zu schauen, wie das funktioniert und was weiß ich was. Ist eigentlich eine relativ coole Idee. Was relativ lustig dabei war, was ich so nur am Rande mitgekriegt habe, dann gab es wohl so ein Admin-Interface, wo du neue User anlegen konntest oder Sachen zuordnen, beziehungsweise auch Bewegungsprofile anschauen. Und da hat sich wohl jemand mal so eingeloggt, unverschlüsselt, und dann ist der Benutzername Passwort ist wohl geleakt. Das war dann so im Wiki drin. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie lang das war und was weiß ich. Ich habe es mal ausprobiert, hat funktioniert, war lustig.
Aber die Daten werden doch sowieso veröffentlicht, habe ich gelesen.
Irgendwo. Ich weiß es nicht.
Ja, aber du konntest wenigstens als Pseudonym irgendwie auftauchen.
Na, normalerweise
ja, die Idee ist quasi, das ist doch ein bisschen witzlos, weil ich habe das Argument ein paar Mal gehört von wegen, ja, das ist ja alles anonym oder
ist ja auch Pseudonym. Anonym, weil sie nur eine Nummer zunächst haben.
Ja, schon, aber das kann ich doch halbwegs easy auflösen. Das hatten die AOL-Datengeschichten ja auch
gezeigt. Ja, aber über so eine kurze Nutzungszeit und was weiß ich,
das reicht, wenn du ein, zwei Daten hast.
Ich sag einfach mal, auch für dich aus eine Dual-Use-Geschichte.
Ja.
Sehr gefährlich, aber auch sehr cool. Die Idee ist halt irgendwie, dass du rausfindest, dass du dich mit den Leuten treffen kannst, die auch so die Vorträge hören, die du hörst. Also quasi so Interessens, bla. Wenn alle das.
StudiVZ. Wie StudiVZ. Irgendein Social-Dings, ja.
Wenn alle das hätten quasi, dann kannst du gucken, wer ist eigentlich auch immer in den Vorträgen, wo ich bin und so weiter. Und dann kannst du mal kontaktieren und bla, irgendwie sowas.
Aber es ist wirklich zum Beispiel nicht schlecht, wenn man jetzt so überlegt, wo ist jetzt Mike, scheiße, ich will jetzt mit Mike essen gehen.
Wo ist schon auf dem Deck an.
Mike hatte kein Deck.
Ja, ja.
Ja, also dann musste man mit solchen Sachen kann man halt dann rumspielen.
Ich finde halt Personentracking eine ziemlich unlustige Sache. Aber naja, aber solange es freiwillig und kontrolliert ist, ist es in Ordnung. Solange man den Leuten nicht in die Eintrittskarte oder in das Bändchen so einen Outfit reinbaut, ohne es zu sagen und so weiter. Das ist einfach dann the dark side, sag ich mal.
Ja. Und letzten Endes haben wir sowieso alle schon Personentracking-Handys. Jeder, der ein Handy mit sich rumschleppt, ist ohnehin getrackt.
Ich habe halt keins mehr. Ja, ich habe eine viel coolere Lösung.
Wir sagen nur Asterisk, Wolf.
Wenn es fertig ist, wenn ich das hinbekomme, dann gibt es mal eine Sendung.
Dann gibt es endlich die Voice-Sendung, dann haben wir uns genug
damit beschäftigt. Ich habe überlegt, was wäre eigentlich mit Einmal-Telefonnummer? Das wäre mal ziemlich cool. Du bist bei irgend so einem Typen, der will jetzt unbedingt für dich eine Telefonnummer, und so wie bei E-Mail-Adressen, diese Plus-E-Mail-Adressen, schreibst halt einmalig Plus und dann irgend so ein Bla, damit er es erkennt, at deine Domain, okay, und diese... Und dann kannst du quasi dieses Ding, dann kannst du irgendwie sagen, ein Tag ist gültig, zwei Tage, und dann ab dann wird es weggefiltert. Und so kannst du dann auch, okay, ruf mich an, die aktuelle Nummer ist diese, und dann kann er dich darauf anrufen, einen Tag lang oder zwei oder wie lange du willst, und dann stellst du wieder ab und du hast eine Ruhe. Das finde ich voll geil.
Ja, besorgt dir eine eigene Rufnummer und Gasse
genau. Bei... Genau, das reicht eine Rufnummer und der Rest machst du dann über deine
Anlage, oder? Ja, es kommt drauf an, manche Anbieter leiten dann die zusätzliche Nummer nicht weiter.
Okay, brauchst einen gescheiten Anbieter. Machen wir, wenn das fertig ist. Keine Ahnung, ob ich das durchziehe, ob ich da Zeit habe. Gut, was haben wir denn noch? Wir haben den legendären Fnord-Jahresrückblick. Da haben wir wieder ewig geredet.
Ich glaube, ja, wir haben hier momentan keine Uso, wie ich sehe, aber wahrscheinlich schon.
Sollen wir Musik machen, oder was?
Ja, ich glaube.
Also will da eh keiner hören, die machen eh immer nur Musik.
Echt? Okay, dann zum... Ja, stimmt. Ja, einmal haben wir wenigstens genug... Wir haben das erste Mal genug Musik und zum ersten Mal wieder genug zum Reden. Ja. Das ist jetzt irgendwie so problematisch.
Das wünsche ich mir entweder zu wenig zum Reden oder zu wenig Musik.
Ja. Deswegen haben wir mal beides. Genau, ruft an, was ihr haben wollt. Ha, ha, ha.
Ja, genau. Ja, den Jahresrückblick noch kurz und dann machen wir wieder Musik, okay. Also, da geht es ja, irgendwie ziemlich lustig, Frank Rieger und Fefe. Fefe hatte seinen Blog.fefe.de. Ziemlich... cool, müsst ihr echt lesen, auch wenn seine Art dem einen oder anderen nicht so ganz...
Und wenn der RSS-Feed auch ein bisschen ungeschickt ist.
Ja, da steht alles im Titel drin. Egal. Wurscht, auf jeden Fall ziemlich cool, was dort alles anläuft. Zeugs, was so passiert, wirklich so, wo du denkst, das gibt's nicht. Der, irgendwie, der hat mittlerweile eine ziemlich fette Community, die ihn versorgt mit Presseartikeln und sonstigem Kram. Und dort läuft jetzt alles zusammen, also für... Quasi Überprüfung von Verschwörungstheorien ist das die Anlaufstelle. Das ist zu krass, was dort alles zusammenkommt, wirklich. Okay, und der und der Frank Rieger haben immer jedes Jahr so einen Fnord-Jahresrückblick. Da geht es halt so, was ist so im Wesentlichen passiert im letzten Jahr, was auf Fnord relevant ist. Und dieses Jahr hatten sie, das fand ich ziemlich cool, 1984 das Spiel. Also 1984 steht für George Orwells Roman. Mit diesem Totalüberwachungsstaat und so weiter, diese Gedankenpolizei, der ganze Kram, das ist ja immer dieses Schreckensszenario, was alle Datenschützer propagieren, wenn sie sagen, man muss hier auf die Daten aufpassen, man muss und so weiter.
Was wir heute eigentlich schon haben.
Ja, wo wir echt krass in die Richtung hingehen und so weiter, wo auch Leute vor zehn Jahren diskutiert haben, sagen, Leute, was wir uns damals vor 10 Jahren als Schreckensszenario überlegt haben, ist heute schon lange Realität und so weiter. Auf jeden Fall gab es dann das Spiel, ziemlich geil, mit Fußball-Sound hinterlegt, also mit Fan-Sound hinterlegt. Und da ging es jetzt einfach darum, es gibt nach dem Vorbild von 1984 zwei Parteien. Das ist einmal
Ozeanien und Eurasien.
Nein, Eurasien und Astra One.
Astra
One ist Großbritannien, glaube ich, oder? Ah, ja, kriegst du jetzt auf die Reihe. Auf jeden Fall Großbritannien und USA so Großraum und das andere ist Europa und Asien Großraum so ungefähr. Und wenn einer eine Überwachungsmaßnahme macht, die der andere nicht macht, ist ein Tor. Und wenn der andere aber nachzieht oder die schon lange hat, dann ist kein Tor. Und dann gab es noch Fouls und so weiter, war ziemlich lustig und dann ging es los, hat einfach mal so, was letztes Jahr passiert ist an Überwachungsmaßnahmen, Überwachungsideen, echt richtig krass. Die Leute haben gelacht, haben sich gekugelt, aber irgendwie ist eigentlich gar nicht so lustig, weil das ist alles Realität. Müsst ihr euch unbedingt angucken, den Jahresrückblick.
Ich glaube auch bei den pseudo-illegalen, beziehungsweise nicht...
bei den nicht korrekt lizenzierten Mitschnitten der Streams.
Ja genau, okay. Es gibt bereits Dumps vom Stream einfach und die kann man schon runterladen, wollen wir vielleicht nachher mal veröffentlichen, die Seite, oder?
Einfach bei Events.cd dort
ist schon verlinkt, oder?
Im Kongress-Wiki sind
Im Kongress-Wiki, ja, ist alles verlinkt.
Ja.
Okay. Auf der Stream-Seite dann.
Ja. Aber die richtigen Aufzeichnungen kommen auch in den nächsten Jahren. Tagen.
Und dann gibt es vielleicht auch noch so eine Überraschung oder es ist halt angedacht, die Idee, dass es eventuell. Okay. Ist nicht dann gedacht.
Und er hat gerade Maulkorb bekommen.
Eingefangen,
yeah. Aber er hat eh schon lange geblockt.
Ich dachte, das wurde publiziert.
Zum Thema Blogging, da gab es auch einen Vortrag zum
Seelenstriptease.
Warum gerade die, die es am besten wissen müssten, nicht am meisten von sich im Netz publizieren, indem sie ihre Tagebücher im Netz. Also ich kann das dann gar nicht verstehen. Ich wurde aber auch infiziert von Uli, ich bin jetzt auch so halb Blogger.
Wir sind voll in der Blogosphäre, nicht ganz integriert.
Habe ich mich noch rausgeredet und habe gesagt, ich benutze das Blog nur als CMS. Aber mittlerweile habe ich schon so den einen oder anderen Blog-Charakteristika aufgenommen. Naja, auf jeden Fall, man schreibt einfach mal Zeugs rein, okay?
Und das Gute bei unseren Blogs ist natürlich sehr technisch. Wir geben jetzt
vor allem technisch, ja.
Vorwiegend, ja.
Aber andere, die schreiben da wirklich ihre Tagebücher rein oder keine Ahnung was. Und das ist echt ziemlich krass.
Aber es gibt auch relativ lustige und interessante Blogs, keine Ahnung.
Einmal Bildblog.
Ja, oder Shopblogger finde ich relativ cool.
Oder Bahnspaß.de. Das ist mein neuer Favorit.
Ja, oder Belauscht.de, die haben ja. Stimmt, das ist bloß RSS-Feed.
Okay, bevor du dich jetzt hier im Kopf und Kragen redest.
Musik mal.
Musik.
Bis ja, gleich. Wird langsam Zeit.
Wieder 2 Sekunden Pause.
1.
Ja, so geht's die ganze Zeit weiter.
Zieh mal ein Mic hoch sonst.
Also ja, hallo zurück hier bei Radio Free FM. Wir sind Def Radio, www.defradio.de vom Chaos Community Ulm und wir reden heute über den 23. Chaos Communication Kongress in Berlin. Letztes Jahr. Und
Was so alles passiert ist. Gerüchteküche und
Mike, willst du mal deinen Lieblingsvortrag oder dein Lieblingsereignis?
Ja, ich hatte ja gar nicht so viele Vorträge, aber was ich sehr cool fand, war im Ring um den Saal 1 drumherum, war zwischendurch der Mensch mit seiner Drohne rumgelaufen und das war richtig witzig. Und diese Drohne, das ist, ja, also Drohne, sprich ein fliegendes Objekt mit, was war das, 4 Rotoren, die sich so stabilisiert haben, dass das Ding wirklich in der Luft hängt. Man konnte das Teil sogar anschucken.
Und dann hat sich das selbst stabilisiert.
Richtig, das war richtig heiß. Das hing in der Luft und hing einfach da, egal was du mit dem Ding getan hast.
Wie laut war das? Wie laut war
das? Gar nicht.
Ging, ja.
War relativ leise.
Also eignet sich zum Spionieren.
Ja, das ist dafür gedacht.
Das ist so ein Handstaubsauger irgendwie.
Was ist das für ein Typ?
Ich weiß den Namen nicht mehr. Ich habe nur diese Szene noch im Kopf. Die Szene war einfach herrlich. Dieser Typ mit seiner Drohne in diesem kleinen Funkgerät läuft gemächlich oben durch den Ring entlang und hinter ihm ein Tross.
Voller Geeks
und Journalisten und Geeks und hin und her. Das war richtig toll. Rattenfänger von Hameln. Das war wirklich eine echt coole Szene.
Was an der Drohne wohl relativ cool ist.
Und dann hat er den Geeks die Frauen geklaut.
Ja, jetzt kriegen wir gleich wahrscheinlich böse Anrufe oder so.
Zum Glück haben wir hier keinen. Was hatte ich gerade noch? Ja, genau. Warum macht ihr die Träume? Ein bisschen Background,
eine Info? Der hat ja auch eine Session gemacht.
Ja, also ich habe mich dann ein bisschen informiert, weil wir irgendwie gar keine Vorträge großartig angeschaut haben. Es gibt so eine deutsche Firma, die stellt diese Drohne her, für Privatleute oder allgemein halt. Und du kannst dir so eine Drohne selbst für so 10.000 Euro kaufen. Und die hat, ich weiß nicht, ob die sich an den Typ gewandt hat oder er sich an die Firma. Und er hat gemeint, ja, er möchte sich auch mal so eine Drohne basteln und so für unter 1.000 Euro. Und dann haben sie gesagt, ja, hier hast du mal die Drohne zum Spielen. Und dann haben sie ihm so eine 10.000 Euro Drohne hingestellt. Also da muss ich, die Drohne hat einige nette technische Gimmicks, muss man sich vorstellen. Also hat GPS drin und da kann zu der Drohne sagen, du flieg an diesen GPS-Punkt und bleib dort. Und
kann die Hindernissen ausweichen automatisch und so weiter?
Naja, das Ding macht nicht viel selber, das stabilisiert sich halt.
Doch, das kann relativ viel selbst machen.
Aber außer Wegemarken abfliegen kann es nicht viel, oder?
Nein, da...
Das ist eine Kamera drin, ja, und die Kamera funkt halt nur irgendwie...
Genau, aber es hat, glaube ich, so 500 Gramm Nutzlast oder so kann es irgendwie...
Ja, irgendwie, ja, Nutzlast hat es jedenfalls gehabt, wie viel weiß ich auch nicht
genau. Ja, aber ich glaube zwischen so und 500
Gramm. Wie groß ist das Ding?
Familienpizza.
So. Schon, oder? Schon ein bisschen größer.
Ja, so von der...
Vielleicht so Pizzaschachten, normale oder so.
Ja, und in der Höhe, wie hoch
war es? Keine Ahnung, vielleicht so...
Also schon etwas größer.
Nein, so vielleicht.
Also nicht im Rucksack.
Oh, ja, ich meine jetzt hier, du musst jetzt die Größe absetzen. Also
schaut
mal nichts für dir.
Ja, also Gott sei Dank haben wir hier eine Webcam, Leute. Sucht jetzt die Webcam auf Radio 4FM. Hm? Hm? Ja, Mike, such sie.
Nein. Ja, Drohnen, auch so, ein Dual-Use, so eine Dual-Use-Geschichte, ja,
spooky.
Oder?
Auf jeden Fall, was er halt machen will, ist so eine Drohne in einem Jahr selbst entwickeln für unter 1000 Euro. Oder bis zu 1000 Euro. Und was von, bei der Firma wohl relativ cool ist, die haben so, die das ist wohl allgemein spezifiziert, die Steuerung oder sowas ähnliches. Ich habe es nicht genau gelesen. Und die haben eben diese Spezifikation ihm rausgerückt, dass es nicht reverse engineeren muss. Also die Firma war relativ cool, was ich mitgekriegt habe. Das ist halt für die auch ein bisschen Werbung. Gerade, ganz ehrlich, würde das Teil nicht so viel kosten. Geiles Spielzeug.
Hey, es gibt nichts Besseres, als wenn ich einen Haufen Geeks toll finde, oder?
Ja, natürlich.
Für so ein Produkt. Natürlich. Zahlt doch mal 1000 Euro dafür, oder?
Ja, hey, das war's für die Firma wahrscheinlich echt.
Kann ich alle ausgeben. Wenn die Leute kommen mit dem Mini-Access-Point und so, holst du kurz deine Drohne raus aus dem Rucksack.
Yeah.
Ja, aber das ist halt relativ cool. Vor allem, er hat gemeint, wenn das Wetter gut ist, dann fliegt er bis zum Alex hoch und guck mal da hoch, aber ich weiß nicht, ob er es wirklich gemacht hat.
Ich glaube, er hat ein Video gezeigt bei seinem Vortrag, aber ja, keine Ahnung, ich kann es auch erst sehen, wenn die Recordings...
Wie hoch kann das Ding fliegen?
Ich weiß es nicht, mal schon, ich glaube...
Weil dann irgendwann brauchst du eine Zulassung, oder?
Ja, ja, ich glaube, er starb so 5 Kilometer Höhe oder sowas brauchst du, okay. Dings. Also, deswegen, die Idee dahinter war, auch wenn er dann sagt, die... Drohne wird zum Spionieren eingesetzt oder halt zum jemand beobachten. Dann sagen einfach, er hat Lufthoheit von meinen Dings überschritten und schießt dann ab oder so. So, ja, das Problem ist, man kann sich halt gegen solche Drohnen auf herkömmliche Weise gar nicht wehren, wenn da jetzt irgendwie so Prominente waren, nicht mehr mit Teleobjektiven, sondern da stehen halt dann die Journalisten da. Und fliegt mit der Drohne da rum. Was willst du da großartig machen?
Das hey, ist stimmt, Early Adopter, ja? Das sind die ersten Kunden.
Ja, natürlich, warum nicht?
Nach dem Militär kommen gleich die Paparazzi.
Ja, und das kann halt diese Firma stellen.
Und dann, hey, ich schwör's euch, und dann in 5 Jahren gibt's Drone Wars. Schießt die eine Drohne die andere ab, damit die die einzigen Fotos hat. Von oben, von der Villa und so.
Ja, aber
was die Terror-Drones.
Was halt wohl auch die Idee dahinter ist, dass es so Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird, dass irgendwie so Demonstranten und so weiter, dann beobachten die halt mal die Polizei und nicht andersrum und stellen fest, was die jetzt vorhaben oder wie sie Weg abschneiden oder was weiß ich was. Der Beobachter wird halt dann auch zum Beobachteten. Jetzt kriegt halt jeder die Waffe in der Hand, um das gleiche Spiel zu treiben, was sie bisher auch machen.
Ja, weiß nicht, ob so ein Wettrüsten dann so toll ist. Keine Ahnung.
Ja, schauen wir mal. Jetzt müssen wir erstmal Anti-Drohnen, also Drohnenverteidigung.
So. Flugabwehr.
So genau. Flugabwehr für die Hosentasche. Okay. Was haben wir denn noch? Wir hatten einen Vortrag von Starbuck, die Neverending-Geschichte von Fingerabdrücken für alles mögliche Biometrie und so weiter. Und er hat mal wieder gezeigt, wie man solche Recognition Systems, also solche Biometrie, also so Scanner quasi, hacken kann. Starbuck war auch derjenige, der damals bei diesem biometrischen Reisepass gezeigt hat, wie einfach sich Fingerabdrücke fälschen lassen. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich rufe euch dazu auf, sammelt von Prominenten Fingerabdrücke und schickt Starbuck. Oder mir.
Eher Starbuck.
Eher Starbuck. Irgendwie anhauchen, abfotografieren oder irgendwie so. Schaut euch den Vortrag an, wie genau ihr das präparieren müsst.
Kann ich dir ein Bier ausgeben?
Irgendwie, wenn ihr zum Beispiel auf der CeBIT arbeitet und da kommt die Bundeskanzlerin vorbei und trinkt dort ein Bier, dann nimmt das Glas, packt sie eine Tüte und schickt von Starbuck. Und dann kann man lustige Dinge damit machen. Ich sag nur so, der Untertitel des Vortrags hieß, kann ich dir ein Bier ausgeben. Also völliger Wahnsinn, Fingerabdrücke, okay, Spaß haben damit, macht es. So, wenn ihr irgendwie an so Fingerabdrücke rankommt. Oder wenn ihr auf dem Oktoberfest arbeitet, von Edmund Streusel, Fingerabdrücke.
Naja, von dem brauchst du glaube ich nicht mehr, der
stimmt,
ist
so
bald weg. Also.
Wohl tot gesagt, die leben länger. Gut, was haben wir denn noch?
Wir hatten dieses Jahr auf dem Kongress ein bisschen mehr Comedy.
Oh ja, das stimmt.
Und da gab es einige Vorträge, wo eher so wo in den lustigen Bereich gingen. Okay.
Wer?
Ich. SMS, vielleicht möchte uns jemand was mitteilen. Okay, nein, ist nichts zu mitteilen. Das ist
eine Weiber.
Hey, jetzt dachte ich echt, egal.
Das war jetzt Comedy, ja?
Ja, genau. Hier Live-Comedy, willkommen bei
Radio.
Death Radio.
So, machen wir weiter hier.
Die Zeit drängt.
Ja, wirklich.
Ich dachte, wir reden jetzt
mit. Jetzt fang an.
Okay, Vorträge waren unter anderem PowerPoint-Karaoke. Das wollten wir hier übrigens in Ulm auch machen.
Sehr nettes Konzept. Man nimmt irgendwie, ich weiß nicht, waren die dazu extra gemacht, die Folien?
Ich glaube, die haben sie sich einfach aus dem Netz gezogen. Keine Ahnung, wie das dann mit den Nutzungsrechten und was weiß ich
war. Du hast einen Freiwilligen, der steht auf der Bühne und sieht in dem Moment, wo er den Vortrag hält, die Folien zum ersten Mal.
Also so wie du na, normalerweise Vorträge machst, nur dass diesmal das Thema auch unbekannt ist. Also.
Und dann muss improvisieren. Und es ist ziemlich geil, was da rauskommt, ehrlich gesagt.
Und vorher kriegt man Wodka. Zum Trinken, dass man auch so vorbereitet ist. Das ist die Vorbereitung, Wodka trinken. Und
was gab es sonst noch? Stand-up-Comedy von Fefe?
Ja, das war
auch wieder so ein bisschen Apple, Microsoft, Kreuz- und Quer-Bashing getrieben.
Eigentlich haben alle ihr Fett abgekriegt, wie immer. Und
was am besten
kann. Aber nur die es verdienen, hat er gemeint am Anfang. Aber er hat geschrieben in seinem Blog, er will das nicht mehr machen. Irgendwie ist er nicht so sicher, wie das angekommen ist.
Ja, ich glaube, das ist auch relativ schwer, irgendwie... Ja. Das vorzubringen. Vor allem, man steht da so frei in der Gegend rum.
Ja.
Und dann muss man sich irgendwie, sie waren zur Zeit, muss man sich so die Bälle zuwerfen und dann versenken und dann. und natürlich wäre es gut, wenn das Publikum noch mitmacht, irgendwie Zwischenrufe und solche Sachen, aber das.
Aber auch nicht so viel, ja.
Kam eigentlich gar nicht
was. Sagt man noch, Hacker Jeopardy mal wieder. Oh man, ich so, yeah, Hacker Jeopardy braucht ihr noch Themen? Nein, wir haben für diesmal. Okay, dann nächstes Jahr. Ich weiß nicht, ob es nochmal gibt. Warum nicht? Na, weißt du, das wäre das 10. Mal und die Software kann nur einstellig. Dann sagst du dem Mensch, Junge, hättest du das Ding geschrieben, nicht gegolft, dann wäre es jetzt kein Problem, das zu erweitern.
Ja, das ist Perl-Software, also deswegen golfen. Aber ja. Dieses Jahr gab es eine Premiere beim Hacker Jeopardy. Es war auf Englisch, teilweise.
Eine Session war auch schon auf Englisch.
So. Letztes Jahr war es auch schon
auf Englisch. Nein,
doch.
Ich war letztendlich dabei, keine Ahnung. Okay.
Ziemlich sicher.
Ich dachte nicht.
Doch.
Okay.
Weil das ist ja auch schon auf Englisch.
Dann bin ich jetzt kurz
groß. Also beim Hacker Jeopardy ist so eine uralte Quiz-Show. Du kriegst Antworten, musst die Frage dazu finden. Und im Wesentlichen geht es halt um Wissen, um Querbeet, was weiß ich, technisch und politisch und bla und so. Und das Problem irgendwie, das ist wirklich ein Problem mittlerweile beim Hacker Jeopardy, Fefe gewinnt jedes Mal.
Naja, eine Weile lang nicht mehr, aber...
Also der, der Q abgelöst hat, gewinnt er. Jedes Mal. Und dieses Mal haben sie ihn benachteiligt, wo es ging. Es gab eine extra Kategorie, die hieß...
Things Fefe doesn't know.
Da ging es darum, irgendwie um Apple-Fragen, um Microsoft-Fragen, wo einfach völlig blank
oder ist. Oder um Dekt. Er benutzt keinen Dekt auf dem Kongress.
Und trotzdem hat er wieder gewonnen. Er hat genau zwei Fragen richtig beantwortet.
Und zwar,
eine zu C und dann eine zu PHP.
PHP ist wohl seine neue Lieblingssprache, wie auch immer wir das jetzt hier interpretieren müssen.
Naja, gut, was gab es noch für Comedy-Zeugs?
Was war sonst noch lustig?
Keine Ahnung.
Mac-User, die IPv6 benutzen, obwohl sie es nicht wissen.
Ja, sag mal.
Comedy. Naja, das Nock war ganz stolz, dass dieses Jahr irgendwie prozentual noch viel mehr, 6%, ich weiß nicht, Leute IPv6 benutzt haben, um Traffic zu machen. Und sie vermuten allerdings, dass ein Großteil von diesem IPv6-Traffic von Mac-Usern kommt, deren Rechner einfach default so eingestellt ist, dass er IPv6 nimmt, wenn es es halt gibt. Und naja, einer guckte mal gleich nach, mal schauen, und mal auf came.net gucken, ob diese Schildkröte sich bewegt. Und Tatsache, wow, zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich diese dumme
Schildkröte. Ich werde mal erzählen, was mit der Schildkröte auf sich hat.
Das ist eine bekannte Testseite, came, das waren Leute, die einen der ersten IPv6-Stacks geschrieben haben. Und zum Test kann man sich diese Seite anschauen mit einem kleinen GIF auf dieser Seite von der Schildkröte. Und wenn man diese Seite über eine IPv6-Adresse aufgerufen hat, dann ist das ein animiertes GIF und die Schildkröte bewegt sich. Und Tatsache, Heureka, diese Schildkröte bewegt sich, obwohl ich mir nicht bewusst gewesen bin, irgendwie was mit IPv6 eingestellt
zu haben. Das erinnert mich ans letzte Camp, wo die Nock-Leute rumgelaufen sind und den Apple-Leuten gesagt haben, sie sollen doch bitte diesen scheiß DHCP ausschalten. Im Netz hat es von DHCP-Server gewimmelt.
Ja, das sind halt die Mac-User. Wenn ein Mac-User Netz hat, dann macht er einfach seinen Internet-Sharing auf, blub, hey Leute, ich hab Netz und da, neuer DHCP-Server.
Ja, aber bei Windows geht das heutzutage auch so, bloß ich glaube, das ist eine andere Einstellung von den Windows-Leuten wahrscheinlich, dass die dann nicht gleich auf Internet-Sharing aktivieren klicken.
Ja, die fügen sich halt in ihr Schicksal und Mac-User freut sich und will es allen zeigen.
Machen wir hier weiter. Wir hatten noch einen sehr coolen Vortrag von Udo Vetter.
Der
hast du auch, den gesehen?
Erzähl mal. Der auch, was du bei, wir hatten es ja vorher von Blogs. Er hat den sehr, sehr beliebten Blog hier in Deutschland. Lawblog heißt der. Das ist so ein Düsseldorfer Rechtsanwalt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau.
Und Rechtsanwalt.
Was auch cool ist, der Blog wird hier in Ulm gehostet. Ja. Yeah. Dieser Blog geht eigentlich um das Thema Hausdurchsuchung, genau. Hausdurchsuchung, wie man.
Der Blog, der Vortrag meinst du?
Ja. Wir, uns wird gerade eine Uhr gezeigt.
Nee, 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 wir haben noch Zeit. Kein Stress. Die Uhr geht falsch.
Wir haben. Okay, ich mach jetzt mal
dein scheiß Handy. Ja. Erzähl mal du weiter von dem Udo Vetter. Uli ist gerade wieder beschäftigt.
Udo Vetter, das war eigentlich auch ziemlich Comedy. Der Vortrag war richtig, richtig cool. Es gibt auch, das ist einer von denen, bei denen es auch Streamdumps gibt. Das ist einfach nur herrlich, was er da erzählt hat, was man tun soll und nicht tun soll.
Also die Rechte bei einer Hausdurchsuchung.
Genau, bei einer Hausdurchsuchung, ob man jetzt da aufmachen muss oder auch nicht und wie das dann aussieht, was passiert, wenn nicht. Und
dann hat er noch ein paar Anekdoten erzählt. Aber
das ist ganz sicher nicht rechtsverbindlich, was er da erzählt, oder?
Naja, nein, ist so ein Anwalt
kann natürlich... Keine Rechtsberatung.
Richtig, genau. Also das war.
Das war nur ein Vortrag über
die Gesetzeslage.
So allgemein.
Ja, genau. Und halt mit Anekdoten gespickt irgendwie, was ihm schon alles passiert ist und wie man sich verhalten soll. So.
So allgemeine Tipps. Muss ich so einen Polizist reinlassen oder kann ich mir noch irgendwie Zeit lassen, um
und meine Sachen
aufzuräumen zum Beispiel? Und ja, da kommt man.
Zum Beispiel eine Sache war wohl. Er ist zu einer Hausdurchsuchung gerufen worden irgendwie und dann hat er sich so nett mit den Beamten unterhalten und so und dann kommt der Typ, wo untersucht wird, her und fragt, ob er denn noch Sicherungskopien machen kann, nämlich er möchte da jetzt hier irgendwie, er muss ja weiterarbeiten und hat voll rumgejammert dann so die Beamten, ja, und die haben irgendwie so weiter geredet und so, dann geht er hin, fängt an zu tippen, die unterhalten sich irgendwie wunderbar und nach 20 Minuten ist er wohl fertig. Dann nehmen sie den Rechner mit halt und was weiß ich was. Und irgendwie zwei Wochen später ruft der Polizist bei dem Udo Vetter wohl voll empört an, sie auf dem Rechner sind ja gar keine Daten mehr. Was ist denn da passiert? Ja, und dann hat er wohl einfach seine Daten überschrieben.
Sicherheitskopie.
Ja, mal anders. Also solche Sachen wurden dort halt vorgestellt. Und
das Problem ist, Hausdurchsuchungen sind nicht nur ein Problem von wirklich Kriminellen, sondern mittlerweile auch ein Problem von jedermann, dieses ganze Urheberrecht.
Ja, nicht nur Urheberrecht. Also es kam, er hat gerade ein Beispiel gebracht, zum Beispiel ein Politikersohn war in der Kneipe, hat sich mit so jemand unterhalten, hat ihn halt getroffen und dann kamen Polizisten vorbei wohl und dann haben sie festgestellt, er unterhält sich mit einer stadtbekannten Kriminellen. Oh, Gefahr, ein Verzug irgendwie. Wir müssen dem sein Haus durchsuchen oder dort, wo er wohnt. Und dann haben sie nicht nur sein Haus, nicht nur sein Zimmer durchsucht, sondern auch die komplette Wohnung von dem Politiker und von dem Düsseldorfer Politiker.
Das ist doch gar nicht auf Immunität, dachte ich, oder?
Nö.
Sein Sohn nicht?
Sein Sohn nicht, aber er schon.
Vermutlich.
Politiker selbst heißt erstmal gar nicht, dass er Immunität hat. Das haben nur bestimmte Leute. Also okay. Abgeordnete und was weiß ich was.
Ah, okay, keine Ahnung, ja.
Und auf jeden Fall haben sie dann irgendwie durchsucht und was weiß ich, haben sie da nichts gefunden, aber dann hat der Vater halt dann ein bisschen Schunk gemacht. Also das reicht schon, wenn man teilweise mit den falschen Leuten redet und dann...
Ja, oder wenn du ein offenes WLAN hast oder wenn du einen Tor-Server betreibst, was ja auch eigentlich nichts Kriminelles ist. Ja. Das kann irgendwie echt schnell gehen.
Vor allem, wenn dann gerade bei dieser Sache, wenn du dann mit den falschen Leuten redest oder Gefahr in Verzug, das ist halt das Thema, dass sie erstmal gar keinen
richterlichen Beschluss
genau bekommen. Und dann geht es halt ab, dann kommen sie kurz vorbei und
ja, nicht lustig. Auf jeden Fall den Vortrag angucken,
sehr teilweise auch sehr, sehr lustig. Also
Recht macht schon ein paar komische Klimmzüge manchmal. Ich sollte noch erwähnen zu diesem Thema, vorher mit diesen Hacker-Tools, wenn es euch vor Inkrafttreten des Gesetzes runterladet, dürftest du danach natürlich haben.
Echt? Hey, wir bräuchten dringend Juristen hier in Ulm, an der Uni.
Ja, ich habe einen Zug nach Berlin eingefunden, der studiert Jura und der Schabi und ich haben den zugelabert.
Wie schnell ist er weggegangen?
Gar nicht, der hat es echt durchgehalten, am Ende hat ihm ins Ohr geblutet.
Von Berlin bis Ulm, wow.
Nein, nicht ganz, erst ich glaube nur bis Braunschweig oder so gefahren.
Ja, wahrscheinlich hat er eine Reservierung und der Zug war voll.
Und jetzt habe ich ihn so halb an der Hand, dass er mir bei Rechtsfragen weiterhilft.
Ja, okay, also ja,
weil ihr rechtliche Probleme... Ich war voll deprimiert nachher, echt. Das war echt
weil ihr rechtliche Probleme habt, wendet euch an Alex. Es reicht zu wissen, wer was weiß, deswegen.
Apropos Depression, we don't trust voting computers. Obwohl, das lief gar nicht so schlecht. Also, Rob Gontrip, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ich bin kein Niederländer.
Buchstabier es einfach.
Ja, passt schon.
Rob.
der holländische CCC-relevante Typ. Sagen
wir mal so. Ja, die haben einen eigenen Namen, diese Wir vertrauen Wahlcomputer nicht.
Ja, genau. Das war
eine eigene Gruppe.
Ja, genau. Und die haben einfach diese NetApp-Wahlcomputer in Holland aufgebogen quasi und da Schach drauf gespielt und so Geschichten zusammen mit dem Berliner CCC. War eine ziemlich geile Geschichte und der hat einen Vortrag gehalten, wie das alles so ablief. Und naja, in Deutschland ist es immer noch per Gesetz eigentlich, hat sich nichts geändert, auch die Petition, so fett die auch war, mit 48.000 Unterschriften, wobei viele davon verloren gegangen sind und so weiter.
Genau, weil die Abstimmcomputer nicht funktionieren.
Ja, völlig krank. Also, coole Idee kann man nur sagen, oder? hat sich im Gesetz noch nichts geändert, aber an der Stimmung, an der Lage hat sich ein bisschen was geändert, glaube ich. Also hat schon was gebracht.
Ja, ich glaube, der Präsident oder derjenige, wo für die Physikalisch-Technische Bundesanstalt verantwortlich war, um das Ganze zu überprüfen, hat gemeint, irgendwie jetzt würden sie keine Zulassung mehr kriegen.
Ach, was für Idioten, ne? Na gut, wenigstens hat es jetzt mal angesehen, aber...
Die hatten, glaube ich, vor allem halt auch die hatten vor allem die Hardware angeschaut, weil, soweit ich weiß, diese PTB ist vor allem für Spielautomaten zuständig und nicht unbedingt so viel Software-Kram.
Aber bei Spielautomaten ist es doch auch wichtig, dass sie 60% ausschütten.
Ja, also das...
Was ich mich frage, irgendwie, warum ist der Flash oder das Programm auch nicht gesoffen? Warum ist das, also wenigstens das...
Software-Update.
Welcher extra so gemacht, dass man schnell austauschen kann, anstatt?
Ich glaube, Feature.
Und dann noch so ein Fetter mit so DIP-Gehäuse, wo ich jetzt kein SMD-Baustein, der einfach aufgelötet ist. Da kannst du
nur kurz eine halbe
Minute austauschen. Das ist so krank. Wirklich, die ist extra viel gemacht.
Also ich theoretisch, man könnte vielleicht denken, dass sie abgehangene Hardware haben wollten, damit da irgendwie, keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben, ganz ehrlich.
Also Thema Wahlcomputer, www.ccc.de/petition, durchlesen, krange Geschichte, was in Deutschland und in Niederlande abgeht.
Aber wir haben ja noch Glück, wir verwenden nicht die Wahlcomputer in der anderen Firma, wo sie in Niederlande dann ausgeschlossen haben.
Wo sie dann über GSM
über oder GSM sowas? Gehen sie.
Auf Windows-Rechner werden sie nicht schlimm abgebildet.
Und ja, das schlimm ist, bei dieser Firma, das läuft über deren Server.
Ja,
die
verkünden das Wahlergebnis.
Sozusagen, ja. Und vor allem, aber was relativ cool ist, betriebswirtschaftlich gesehen, du kannst bei denen so das Zeug mieten. Du kaufst es nicht, sondern du mietest es. Ja,
du bestellst also quasi die Wahl.
Ja, genau. Also ich hätte gern mal 10-mal Wahl und Ergebnis bitte 90%
CSU. Kostet Aufpreis.
Ja, genau. Übrigens, was sie wohl gemacht haben, kurz was völlig anderes.
Ich verstehe überhaupt nicht, wie jemals einer hinstehen kann, mit gesundem Menschenverstand argumentieren, warum warten wir nicht.
Die argumentieren ja nur
man
mit einer Sache.
Stimmen auszählen.
Mit dieser argumentieren sie, aber dann kann man genauso gut sagen, man nimmt einfach eine Meinungsumfrage und dieses ist das offizielle Ergebnis. Ja. Dann hast du noch nie deine Stimmen ausgezählt. Also, das läuft aufs Gleiche raus. Übrigens noch ein paar Sachen, was nebenher wohl so auf dem Kongress lief. Da einige Leute sind wohl einmal zum Burger King gegangen, oder mein Freund, ich glaube, war Burger King und haben gesagt, einmal alles.
Ja. Was kommt dann?
Ja, dann haben sie, ich glaube, hat irgendwie 76 Euro oder so gekostet. Und dann haben sie einfach mal die komplette Speisekarte dann gehabt. Also,
super.
Ja. Also,
hey, was mir auch zu Burger King einfällt, im Wiki haben ein paar Leute dann bei, ich weiß gar nicht genau, welche Seite das war, auf der Seite mit Anreise, Abreise, hatten sie ihren Rückweg dokumentiert und reingeschrieben, bei welchen Autobahnen Burger Kings überall die Fanse ausgegangen sind.
Wegen TV Vegan, oder?
TV Vegan, richtig.
Das ist keine super, du bist echt
das
professionell.
Ist toll.
Die Überleitung zu TV Vegan.
Also unglaublich, Michael, du musst hier öfters kommen zu moderieren, nämlich. Ja, okay, nächste Sendung macht Michael allein.
Ja, erzähl mal
von TV Vegan. TV Vegan ist cool. Und zwar, das ist von einem Amerikaner, der hat sich ein kleines Kästchen gebaut. Das hat einen Knopf. Und wenn man diesen Knopf drückt, dann gehen einfach Fernseher im Umkreis halt von diesem Sendedingens, das ist eine normale Fernbedienung, nehme ich mal an, gehen einfach aus. zack, zschum, weil es einfach tierisch nervt, wenn überall, weiß ich, beim Grad Burger King, beim Essen nebenher noch ein Fernseher dudelt oder vier Fernseher in jeder Ecke oder
in der Uni.
Wo ist noch? In der Uni, genau, in der Cafeteria haben wir irgendwie verrückte Frösche, die Werbung machen nebenher. Ah, schlimm.
Aber eigentlich technologisch nichts Neues, aber cool, dass es mal einer macht, oder?
Ja, eine Universalfamilie.
Verkauft das Produkt mittlerweile, ja?
Eine Universalfamilie mit einem Knopf.
Ja, die einfach alle Fernseher ausschalten.
Genau, tolles Produkt.
Ja, kann man den Knopf auf Dauerfeuer stellen?
Du kannst das natürlich zu da drüber kleben, dann ist es Dauerfeuer.
Ich weiß nicht, wie es gebaut ist. Vielleicht
das ist ein, warum?
Vielleicht erkennen die Flanke.
Und ich habe keinen. Ich bin ein armer Student, hab mir sowas nicht leisten können.
Oh, was kostet das Ding?
Weiß nicht, 30 Euro sowas in Richtung oder ich weiß es nicht. Ich
hab keine Ahnung. Das mal an, wenn du uns jeweils einen besorgst. Dann.
Übrigens zum Thema alte Technologie fällt mir gerade Ajax ein.
Ja, das ist momentan wirklich der Hype-Abo.
Es gab einen Vortrag, wie man Ajax angreifen kann und zwar prinzipbedingt, nicht aufgrund eines Implementierungsfehlers, sondern aufgrund eines Designfehlers. Und eigentlich ist es auch ein alter Hut, weil die Apple-Leute kennen das schon lang. JavaScript ist ähnlich wie Objective-C eine sehr dynamische Sprache. Man kann zur Laufzeit einfach beliebige Klassen weiter ausbauen. Also quasi, sagen wir mal nach dem Vorbild von Smalltalk, alles ist super dynamisch. Klassen werden nicht instanziert, sondern Objekte werden kopiert. Dieses Prototype-Paradigma wird da verwendet und du kannst dann zur Laufzeit Funktionen ranhängen an die Objekte und so weiter. Und das Problem ist jetzt eben, wenn ich jetzt irgendwie schaffe, per Cross-Site-Scripting zusätzlichen JavaScript-Code einzufügen, dann kann ich einfach zwischen alle Ajax-Calls Wrapper-Objekte dazwischen kleben, die mir dann einfach immer verraten, was da so kommuniziert wird. Und ich kann auch die Antworten dann kontrollieren und so weiter, weil ich einfach dazwischen sitze. Ich habe ein Man-the-Middle quasi. Und dann haben sie noch gezeigt, wie man, wenn das Opfer in Proxy verwendet, über irgendwelche komische HTTP-Request-Split-Attacken, immer so sein JavaScript damit reinbekommt. Also es läuft im Wesentlichen so, dass der Browser macht eine Anfrage, die Ajax-Laufzeitumgebung macht eine Anfrage und durch den Proxy durch bekommt er dann aber zwei Antworten, denkt aber, diesen gehören zu seiner einen Anfrage und fügt sie zusammen und nimmt sie auf. Und so kann ich dann beliebige weitere Header einfügen und eben deine Wrapper-Objekte reinkleben und dann an die beliebigen Ajax-Objekte hingehen und Wrapper-Funktionen drüber schreiben. Ziemlich, nette Geschichte, aber wie gesagt, eigentlich bekannt.
Klingt nach Mach-Injections, ja.
Das, schon.
Da hat man das, alles ein Feature.
Ja, Feature.
Toll dynamisch.
So, machen wir ein bisschen Musik nochmal oder habt ihr noch gerade so akut was? Machen wir Musik und dann gehen wir mal in diese Insider-Geschichten. So, wir wollen mal ein bisschen hören, was so im Ring D läuft.
Gut, okay. Was für Flames im Ring D gemacht
oder? Ja, wer war ich dabei? Der ist rund.
Nein.
Okay, egal.
Wir sagen keine Namen.
Okay, bis gleich. Ja, herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind Death Radio vom Chaos Computer Club Ulm. Und bei uns geht es immer noch um den 23. Campus Communication Kongress. Jetzt haben wir hier mal den offiziellen Teil abgehakt, mit was für Vorträge gab. So, sollen wir mal ein bisschen mehr erzählen, was ist sonst so passiert. So, für Leute, die nicht dort waren quasi.
Ja.
Lass mal hier so ein paar Sachen aus dem
Nähkästchen. Was hier, Mike, Insider? Ne?
Ja, Mike war...
Ja gut, wir waren...
Wir lieben das mit dem Video-Streaming.
Nein, wir waren am 25. schon da, ich und Uli. Und haben da schon versucht, halt aufzubauen oder
und
gucken,
Netz was Netz zu kriegen überhaupt läuft. Und Netz mal ein bisschen genau. So socializen mit den Leuten.
Socialize.
Ja, ich habe... Ja.
Lenk mich
ja, ich, das habe ich von ihm gelernt. Also, das ist
ein tolles Wort, oder?
Also, hallo, wir sind jetzt voll in Web 3.0 und so.
Da gab es ein T-Shirt, .com-Blase 2.0.
Ja, das ist momentan wirklich, aber wir haben halt schon am 25. sind wir rumgelaufen, haben mal so, ja, wir wollen T-Shirt auch so kuscheln. Ja, genau, wir wollen T-Shirts, wir wollen Badges, wir wollen Netz. Also so mit, wir wollen erstmal. Das haben wir dann auch alles gekriegt.
Nein, wir mussten erstmal gucken, welche Gesichtszüge als Nicknames zugehören.
Oh ja.
Mal Falcon in echt sehen, mal LaForge in echt sehen, mal mit dem alles getroffen. Die Holländer waren cool, die haben schon ziemlich lang am Aufbauen waren die gewesen.
Die sind auch schon am 20. gekommen irgendwie, die vom Nokia. Die haben relativ früh angefangen dort zu arbeiten und das Nokia unglaublich sehr professionell eigentlich. Also cooles Team.
Am ersten Tag hatten sie extreme Probleme im Netz.
Also am 25. selbst hatte man schon Netz, da gab es bloß Probleme mit DHCP-Abo.
Also wir hatten oben jedenfalls richtig gutes Netz.
Also am 26. ging der Kongress los, oder? 27. Also am 27. abends war nichts los.
Ja, du gehst vom Hackcenter aus.
Ja, wir reden von
denen. Also, ihr wart in der VIP.
Ja, genau.
Ja, die Dolmetscher-Lounge oben.
Ja, wir waren die Dolmetscher.
Also ich war unten im Hackcenter und da gab es Round Robin Internet. Also im Nachhinein hat man erfahren, dass da wohl irgendwo in irgendeiner Switch irgendeine Tabelle vollgelaufen ist. Und deswegen konnte ich nur eine begrenzte Anzahl von Einträgen merken. Und dann war es halt so, wenn der am Tisch saß, hat halt einer das Token gehabt, der kommt ins Netz. Und er hat sich so gefreut und gedacht, so, haha, Idioten, ihr kommt alle nicht ins Netz, ihr seid so uncool.
Er redet gerade von sich selbst.
Und auf einmal hat es schwupps, dann hat der Nachbar neben dir das Token.
Ja, da hätten sie sich einfach dann das teilen müssen und dann hätte es funktioniert.
Ja, genau.
Also,
so flexibel waren wir nicht.
Jeder wollte unbedingt. Exklusivität. Ja, wäre ein Mac-User dabei gewesen, er hätte auf Internet-Sharing gekriegt und die ACP-Server aufgemacht.
Ja, das wäre auch nicht so einfach gewesen, weil das NOC hat ja ziemlich coole WLAN-Hardware-Bespaßung. Und jedes Mal, wenn jemand gemeint hat, er müsste einen eigenen Access-Bahn aufmachen und NOC-Man mitbekommen hat, dass da sowas läuft, hat er einen nur angeschaut und gemeint, haha.
Ja, ich meine, Internet-Sharing geht ja auch über Dings, IP dann.
Ein bisschen mehr erzählen. Die Teile, die tun, können fremde Access Points triangulieren. Können dir ziemlich genau sagen, wo der sitzt.
Der so das erstens und zweitens, das? Sie können ihn aktiv
wegblasen.
Ja, stören, indem sie so Deassoziationspakete oder so.
Das gab letztes Jahr aber auch schon.
Ja, genau. Also das ist das einzige WLAN-Setup, wo mit so vielen Benutzern dann zurechtkam. Also es waren, glaube ich, über 1600 Leute über WLAN dann online. Und naja, und wenn da dann natürlich irgendwie fremde Access Points aufgestellt waren und da noch gleichzeitig rumfunken und dann noch Bluetooth dazu und was weiß ich, was alles gerade in dem Frequenzspektrum rumfunkt, dann ist das halt sowas von zugemüllt und deswegen sind die Access Points relativ cool und sagen.
Dass da überhaupt was geht, ist eigentlich ein Wunder, ja.
Ja, also cool. Unglaublich, was die wieder hingekriegt haben mit dem Netz, also gerade WLAN. Hat wohl relativ gut funktioniert. Das NOC hat eigentlich einen ziemlich guten Job gemacht dieses Jahr. Also Leute, gerade wegen den Tabellenüberlauf, falls ihr keine Zeit habt zum Testen, das habe ich schon öfters gesagt, aber falls ihr keine Zeit habt zum Testen von irgendwelchen High-End-Routern.
Falls ihr Hardware herstellt für Netzwerkgeschichten.
Ja, genau. Schickt es einfach zum Kongress dann hier oder zum Camp. Wir wollen es für euch testen, wir wollen für euch die Pferde finden, aber wir erwarten dafür auch, dass ihr sie dann zeitnah fixt.
Und die Hardware kostenlos zur Verfügung stellt.
Ja, ihr kriegt sie auch wieder zurück. Also um sich vorzustellen, was für Hardware dort gab. Also wir hatten kurzzeitig im Videoraum hatten wir ein 48 Port Switch und nur mit Gigabit teilen und wow, unglaublich. So, solche Sachen sind High-End, sind teuer, sind nettes Spielzeug, möchte man zu Hause haben, braucht man zwar nicht zu Hause, aber das sind so Drohnen für Netzwerktechniker.
Ja, wir hatten glaube ich nur gesagt, ja, wir brauchen viel Netz und dann kam dieses Riesenteil.
Das war cool.
Ja, jetzt ich meinte, braucht ihr das wirklich? Wirklich, wirklich?
Ja.
Wisst ihr, was das ist?
Ja, das war so cool. Ich bin so zum NOC gegangen und hab, wo bleibt eigentlich unser Switch und so? Dann so, ja, das ist euer Switch. Ihr braucht schon so Gigabit, irgendwie Gigabit-Switch. Ich so, ja. Ihr braucht schon 48 Port Gigabit-Switch. So, hä? Was? Ja.
Also wir sind große Fans vom NOC inzwischen, also es ist wirklich ziemlich cool gewesen. Ja. Das Einzige, was ein bisschen komisch ist, wenn man die Kameras umzieht von einer Ecke in die andere Ecke für den Saal, dann werden sie ein bisschen, naja, das ist nicht
weil sie halt dauernd rumpatchen müssen, ja, wenn wir ein eigenes VLAN hatten, da...
Da war der eine oder andere mal ein bisschen genervt zwischendurch.
Ja, aber das ging eigentlich dann auch. Was cool war, wir hatten in Berlino, ich finde den total dufte. Ich habe den Berlinerisch-Kurs gemacht, also unglaublich. Was? Nein, und der hat sich bei uns dann so ein bisschen ums Rechner umziehen und so weiter gekümmert und der ist dann so mit einem von den Holländern, also auch ein bisschen mehr Orga gemacht hat vom NOC, rumgelaufen und der hat ihm dann so die Führung gezeigt, wo denn jetzt die Patchfelder sind und was weiß ich was und dann so. Und das ist ein gutes Netzwerkkabel, das war so Cat 6e irgendwie so und ja, halt so Gigabit und wunderbar, anscheinend Cisco-Kabel.
Ein Cisco-Kabel.
Yeah. Ja, unglaublich. Die haben da halt rumgeflaxt und was weiß ich was. Und dann so hat er so reingesteckt, das Kabel ein bisschen ruppiger. Dann hat er gemeint, ich hoffe, ich habe dem Cisco-Kabel nicht wehgetan. So, dann sagt er, nö, mein Kabel ist da drüben. Also die Leute waren sehr entspannt und waren sehr freundlich, wenn er dann an die richtigen Leute teilweise rangekommen ist, wenn die jetzt nicht so im Stress waren. Nämlich manche Leute sind halt rumgerannt und haben dauernd rumgepatcht und was weiß ich was. Und das war halt dann auch viel Arbeit. Da kann ich das dann auch verstehen, dass sie dann irgendwann sagen, was schon wieder ihr vom scheiß Video-Dings, ach komm, geht doch mal.
Oh. Ja, wir hatten uns da ein bisschen zurückgehalten. Ich glaube, am zweiten Tag waren da ab und zu mal Netzausfälle, glaube ich. War das am zweiten Tag?
Ja.
Und da hatten wir uns dann einfach ein bisschen...
Aber was cool war vom NUC, da ist dann, wo es die Netzausfälle kam jemand wirklich vom NUC her und hat gesagt, sorry, Netzausfälle und so, also es tut uns leid, wir gucken, dass wir es schnell hinkriegen wegen Streams und was weiß ich was. Die waren dort halt schon sehr...
Kooperativ.
Ja.
Eigentlich waren alle wirklich cool, zumindest die, mit denen wir zu tun gehabt haben. Also,
ja, wir haben unglaublichen Support gekriegt, allgemein für unser Video-Setup. Also,
machst du das nächstes Jahr wieder?
Das ist jetzt eine andere Sache.
Wir reden, also ich komme am ersten Tag dahin, hocken zwei übermüdete Nerds, total am Kotzen. Ich habe keinen Bock mehr, die können mich alle malen.
Ja, hey, aber es hat alles am ersten Tag funktioniert. Wir hatten MP4-Streams, wir hatten OX-Streams.
Wir waren ziemlich gut da, ja.
Audio-Only-Streams, also einen Audio-Only-Stream hatten wir. Die ganzen Relays haben alle funktioniert. Wir hatten das ja verteilt über, was weiß ich, drei, vier Rechner jeweils in einem Relay.
Ja, genau, das wollte ich. Ich wollte mich hier auf diesem Weg noch mal kurz an allen den Spender bedanken. Also wir haben hier fette Hardware gesponsert gekriegt zum Benutzen. Also einmal an der RWTH Aachen von CO2.
Nick im... Jetzt rennen alle dort hin.
Das ist ein Nick im Ortnet und ja, der hat irgendwie so Dual Optoron teilweise gehabt und Athlon XP irgendwie und vor allem Gigabit-Anbindung, der war unser Relay-Server. Also da konnten wir Fat Traffic drüber machen. Dann hatten wir einmal, unglaublich, wir sind dann die Uni Ulm hochgegangen. Voll geil, wir sind hochgegangen, dank Michael seinen Metzwerk so angeklopft. Könnten wir den Pool mal über zwischen Weihnachten und Neujahr benutzen? Nö, aber ich hätte was anderes für euch. Dann haben wir von dem ein nettes Geschenk gekriegt, Weihnachtsgeschenk sozusagen, eine 4x Dual-Core Optoron mit 32 Gigram und die durften wir exklusiv benutzen und wir konnten damit spielen. Also unglaublich. Dann einmal noch von dem sonst noch.
Wir hatten Konstanz an der Bandbreite.
Genau, unglaublich. Uni Konstanz hatten wir ein 32. Nicht?
Ja, also wir hatten doch.
Ja, wir hatten.
Lass mal Mike das erzählen.
Ja, er ist schon so Politiker. Also ich bringe solche Informationen raus, wo ich
glaube, wahrscheinlich der zweite Maulkorb.
Katsching.
Na, wir haben. Katsching.
Wir hatten von Konstanz auch wirklich wieder tollen Support bekommen vom Rechenzentrum. Ein Server direkt im Rechenzentrum am Backbone quasi, mit dem wir auch nochmal. Nee, das stimmt gar nicht. Das war der andere Rechner.
Ja. Ich nenne die Zahl dann nachher einfach so unauffällig.
So zwischendurch.
Ja. Wie groß war nochmal die Festplattenkapazität?
Wir hatten ausreichend.
23 Tora?
Wir haben es ohnehin nicht gebraucht.
Ja, egal, aber es geht darum, dass wir es hier zur Verfügung hatten. 23 Tora? Ups, Entschuldigung, die Zahl ist rausgerutscht. Weißt du, man muss hier auch so Größen.
Ja, das ist halt, das liegt an diesem tollen Termin vom Kongress. Zwischen Weihnachten und Neujahr oder zwischen Weihnachten und Dreikönig, da hat man halt vielleicht mal irgendwo noch Zeug rumstehen, was dann demnächst in Benutzung gehen soll, aber halt noch produktiv erst im Januar gebraucht wird. Und dann
genau. Und dann noch die, dort wo wir arbeiten, bei der Firma, die hat auch noch eine Kiste extra für bestellt, wo man dann irgendwie auch mit...
Stimmt, ja.
Ja, zweimal Dual-Core Optoron auch, aber leider nur mit 8 GB. Wir sind jetzt ein bisschen so, wir haben höhere Erwartungen in der Zwischenzeit. Also. Die Erwartungen wachsen dann hier je nach Kiste.
Ja. Nachdem wir jetzt mal eine 32 GB RAM-Kiste hatten, wollen wir das natürlich in Zukunft auch
mit allen haben. Und am Anfang haben wir jetzt wirklich geschrieben, also ich habe hier einen Athlon, den können der Benutzer.
1,8 GHz.
300 Gig Platte könnt ihr benutzen und dann irgendwann ging es so.
dann ging es ab, dann hat man halt, ist man ins Irknet gegangen, hat so ein paar Bekannte angehauen, habt ihr, ja, und dann kam, wir hatten Irgendjemand hat uns den Rechner, genau, Formero, der hat uns den Rechner in Köln zugesagt, der direkt am Netcologne Backbone hängt und wo Debian Miro draufläuft. Und die Aussage von den Netcologne-Leuten dazu war wohl vom Traffic her: Ja, wenn euer Interface voll ist, ist es euer Problem. Also, traffic-mäßig haben wir.
Was ging sonst noch ab so? Abuse-Hotline. War irgendwas los?
Relativ wenig. Also, es gab nur wohl zwei Anrufe. Einmal ein und gleich wohl vor dem Kongress. Das war so ein Provider, der hat gemeint: Bitte, 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 sport unser Netzbereich. Wir wollen nichts mit euch zu tun haben. Und dann so einmal wohl so in verängstigter Anrufer, eine Einzelperson, will seine Webseite irgendwie. Sowas war es doch,
oder? Stand da plötzlich, oder?
Stand da plötzlich was mit 23C3 auf seiner Webseite.
Ich glaube irgendwie sowas, aber.
Ich glaube wieder einige Defacements, oder? Aber nicht so massig wie.
Ja, es gab keinen großen Massenhack, aber es gab einige lustige Sachen in dem Wiki drin. Es gab eine eigene Hackseite im Wiki, wo ein paar Sachen dokumentiert
wurden. Unter anderem wurden natürlich so, wie du, ich glaube, das passiert öfters, die Microsoft, Schweden und Dänemark.
Ja, da hatten sie irgendwas mal. Viele PHP-Sachen waren wieder dabei.
Oh, PHP, unglaublich.
Ja, unglaublich, aber dafür wurde auch Werbung für Ulm gemacht.
Wir müssen endlich mal eine Sendung über PHP machen. Aber ehrlich gesagt.
Wir haben auch schon einen sehr, sehr kompetenten.
Es wurde angefragt. Ich höre irgendwie so ungefähr in der Mail hieß es, ich höre immer so eine latente PHP-Abneigung.
Nein, niemals. Auch nicht gegen MySQL. Nein.
Okay, machen wir mal eine Sendung. Und ehrlich gesagt, eigentlich muss man die Sendung gar nicht mehr machen, weil man guckt sich einfach mal um, was so passiert. Der PHP-Erfinder steht auf dem PHP-Kongress auf der Bühne und sagt zu seinen Developern: Das Netz ist unsicher, das Web ist unsicher und ihr seid schuld.
Alles sind schuld, die Browserhersteller, die W3C, was weiß ich was, außer...
Auf dem Kongress?
Nein, auf dem PHP-Kongress. So.
Ja, was jetzt übrigens passiert ist, Stefan Essen, und wie heißt
der? Ja, vom Security-Team, PHP-Security-Team.
Der hat aufgegeben.
Er wurde schon zu oft als Verräter bezeichnet, wenn er irgendwelche Exploits dann oder
und der,
Schwächen veröffentlicht hat.
Und der, die sind nicht auf ihn eingegangen und was weiß ich, und dann hat er einfach beschlossen: Okay, Leute, ich gehe jetzt raus und veröffentliche das einfach da, die Probleme und...
PHP ist einfach per Design, ich sag nur globale Variablen zum Beispiel oder solche Geschichten.
Ja, genau, aber das in der Zwischenzeit geht der Trend ja dorthin, Registers Global, also dass Variablen, die per Skript übergeben waren, einfach in deinen Namen
fallen. Das ist eine Flickerei irgendwie.
Ja,
er hat ja gesagt, er hat aufgegeben, weil er kann sich nicht vorstellen, dass man PHP von innen heraus sicher bekommt.
Ja, aber das hat ja auch mit den Leuten zu tun, die in dem Team sind, also... Es war nicht nur allein, also es gibt mehrere Gründe für diese
Aussage. Also natürlich kann die Sprache so lange verändern, bis sie dann dicht ist, aber dann ist es vielleicht nicht mehr PHP, oder?
Doch.
Findest du?
Ja.
Na gut, okay. Weißt du, ich weiß nicht, PHP wurde erfunden von einem, dem Perl zu kompliziert war. Also PHP ist ja...
Hallo, schau dir manche Perl-Skripte an, wenn sie dann Perl-Golfen machen und du schaust dir diese Skripte an, dann wirst du feststellen, da ist...
Ausführbar allein.
Lass mal PHP, reden wir mal, vielleicht mal manchmal eine Sendung drüber.
Ja, ich hätte...
Volker hat sich angetragen.
Ich weiß, das wird, glaube ich, sehr lustig.
Yeah, Spaß.
Michael möchte mitmachen, Schillum und Grandfisch.
Nein, hey, ich mache ein bisschen Java und bin zurzeit ganz glücklich. In diesen GPL-Kram haben sie jetzt auch...
Es gab einen Groovy-Vortrag. Groovy ist Scripting in Java.
Das kenne ich sogar. Ich hatte Groovy mal...
Hört sich alles ganz cool an und dann kam die Frage, wie schnell ist das?
Ja, nein.
Und die Antwort war, Faktor 4 langsamer als Java.
Ja.
Oh, mein Noodles.
Ja, mein Schluss passiert halt.
Ja, warum nicht?
Achso, fucking Noodles auch noch nicht.
Was?
Oh, mein fucking Noodles nicht tun.
Das hast du gesagt.
Ja, ich weiß.
Du hast gesagt, oh, mein Noodles.
Ja.
Aber das Groovy-Zeug ist halbwegs witzig. So mit so einer klassischen Scripting-Syntax halt richtige Java-Objekte zu manipulieren und mit denen zu experimentieren, ist halbwegs nett. Ich hatte überlegt, für einen Simulator als quasi Scripting-Engine so einen Groove-Interpreter mit reinzubauen. Das ist im Prinzip kein großer Act. Du haust halt die Lib damit rein und dann kannst du an beliebigen Punkten in deinem Programm halt auch Groovy-Skripte ausführen und die machen tatsächlich, arbeiten die mit deinen ganz normalen Java-Objekten, du kannst Methoden aufrufen, alles drum und dran. Einfach nur aber halt mit der Scripting-Sprache.
Und so Simulator habe ich es richtig verstanden.
Ja,
also schon einer, der dann in Echtzeit was rechnen soll.
So hätte man dann eben nicht Echtzeit, sondern Simulationszeit. Und da hätte man dann theoretisch diesen Knoten, die in der Simulation mitarbeiten, über Groovy-Skripte irgendwelche Funktionalität geben können. Und da hätte man das auch zur Laufzeit noch irgendwie ändern können. ja, interaktiv, bla, bla. Hat sich da nicht wirklich ergeben, aber wäre
zu wenig Zeit.
Option gewesen.
Gut, ja. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Gab es noch irgendwas, was ihr loswerden wollt?
Ja. Wir waren im Club, den fand ich ziemlich witzig. Ja, also genau. Zum ersten Mal im Clubgebäude, in den Clubräumen.
Berliner CCC Club, also man muss sich das so vorstellen, wir zwei aus Ulm, der Ulmer CCC trifft sich an der Uni um, so ein paar Sofas und es ist kalt und ja, es gibt eine Küche und das war's. Kleiner bengter Raum. Und dann wir so zwei aus Ulm kriegen so eine lustige Führung von Tim und werden dann so zum Clubgebäude hingebracht und dann so kommen wir rein. Wow. Und also es war riesig. Die haben eine Küche da gekocht, wo ab und zu jemand teilweise so drei Gänge-Menüs irgendwie teilweise und eigene Dusche.
Über zwei Etagen?
Ja, über zwei Etagen. Eigenes Swag, eigenes Serverraum, wo man seine Rechnung unterstellen kann.
Seit neuestem mit Klimaanlage.
Ja, stolz, genau. Ja. Also gar nicht mal so schlecht.
Vielleicht noch diese eine Anekdote, dass beim Berliner Club ist einem aufgefallen, wird das Altpapier zu einem anderen Zeitpunkt und von anderen Leuten abgeholt, wie bei allen anderen Gebäuden in der Nachbarschaft.
Aber sie haben bisher noch keine Rechnung gekriegt. Also
scheinbar Böses dabei denkt. Es ist ja irgendwie so, dieses Clubgebäude stand dort und dann wurde drumherum das Regierungsclub gebaut. Also sie sitzen jetzt mitten im Herz, kann ich sagen. Und dementsprechend werden sie wahrscheinlich auch observiert, oder?
Ja, ich glaube, die Rede waren da von so einer externen oder von so einer Firma, die halt extra sich darauf spezialisiert hat, aus irgendwelchen Altpapiermüll und was weiß ich, Informationen zu gelangen und was weiß ich. Das ist halt mal aufgefallen dann, nachdem sie sich mit dem Thema mal beschäftigt haben.
Richtig.
Ja, aber wir haben unglaublich viel Support von den Leuten auch in Berlin selbst gekriegt. Also wir sind mit Hardware eigentlich auch überhäuft worden. Von LaForge, von Tim, von EOF. Wir haben eigentlich von jedem Hardware gekriegt. Das war klasse.
Ja. Und also, sowohl wir als Ulmer als dezentrale Querulanten bekannt sind.
Ja, genau.
Boah, alles zentral, alles böse, ja.
Aber
wir wollen dann einfach kein Verein werden, das ist eigentlich schon alles.
Ja, ja, ja.
Aber es waren übrigens auch noch einige Projekte dort, um kurz ein paar zu erwähnen, so CA-Zert, wo man sich dann so Zertifikate holen kann. Mike hat es wieder verpasst.
Ja,
er hat die ganze Zeit Video-Setup gearbeitet. Dann irgendwie Indie Media war dort, wo man sich auch informieren konnte. Und
Indie Media ist so eher linke Presse, oder? Kann man sagen, linkspolitische Presse?
Ich kenne die nicht so sehr, ja.
Ja, stimmt schon. Und was war dann noch großartig? Debian-Projekt. Ist auch nicht so. Ja, waren zum ersten Mal dort. OpenBSD, OpenSSR. Also, wie man sieht.
Die üblichen Verdächtigen.
Ja, genau, OpenBSD.
Finolit hatte eine eigene Launch. Haben die überhaupt einen Vortrag gemacht dieses Mal?
Nö, oder? Nein, ich glaube nicht.
Schade.
Ja, und das war immer relativ lustig, aber die Launch soll wohl relativ cool gewesen sein.
Das war der Partyraum.
Ja, natürlich. Hallo. Das sind auch die Party-People dort.
Ja, und jetzt?
OpenBSD hat wieder ihre Dings gespendet für...
Ihr komisches Bier da.
Ja, habe ich noch nie getrunken.
Aber ich einmal.
Einmal und nie wieder.
Unpass nur.
Ja, genau.
Die Wikimedia-Leute waren, glaube ich, wieder da. Oh, die hatten was Witziges. Ich glaube, die Wikimedia-Leute waren das. Die hatten so ein One-Laptop-Per-Child-Mini-Notebook-Blub-Teil da rumliegen. Mit dieses knallgrüne Dingens mit den Ohren.
Ah, okay.
Dieser $100-Laptop, da hatten sie einen da. Das war ganz witzig.
Ah, okay, gibt's das schon. Wusste ich gar nicht.
Das ist vermutlich irgendein Vorserienteil, keine Ahnung.
Art of Beauty wollte ich noch was sagen vorher.
Ja, es war halt Blinken Lights dort. Dann,
die Arbeit-Leute, oder? Die Arbeit-Leute waren auch so DJ-Geschichten.
Ah, genau, es gab die ganze Zeit irgendwie DJ-Beschallung. Dann, was cool war, fand ich die Go-Area, wo so mit Matratze irgendwie aufgebaut war, wo man sich hinflacken
konnte. Also 5 oder 6 Go-Bretter,
ja.
Steine und so.
Was cool war.
Da war, ich glaube, der deutsche Meister, Go-Meister war da, der da einen Vortrag gehalten zu Go.
Oh, witzig.
Und hat sich darüber ausgelassen, warum es keine Computerprogramme gibt, die wirklich gut Go spielen können. Also da gibt es so verschiedene Grade, das kommt ja aus dem asiatischen Raum und es gibt kein Computerprogramm, was den Meister gerade reicht. Ein Go-Meister schlägt jedes Computerprogramm anders wie im Schach. Da hat sich ein bisschen drüber ausgelassen, warum das so ist. Ja, war ziemlich interessant.
Also und, Go gegen Schachbashing.
Nee, das Schach ist einfach anders und Schach kann ich. Okay. Schach, also er hat gemeint, Go erreicht eine viel höhere Komplexität einfach, weil. Ja, es gibt einfach viel mehr Stellungen wie auf dem Schachbrett. Und es ist auch nicht so einfach, in Go eine Stellung zu bewerten wie im Schach. Also die leben ja davon einer guten Stellungsbewertung. Die legen sich bis zu 7 Züge Tiefe, was ist möglich, und rennen dann, welchen Wert hat jeweils die Stellung, und dann ziehen sie den besten Zug. Und diese Bewertung der Stellung ist in Go einfach sehr schwer möglich, weil die Einflüsse anderer Bereiche auf dem Spielfeld spielen jedes Mal eine Rolle. Sowas muss man aufpassen und so weiter.
Ja. Witzig. Was auch sonst cool war, relativ viele Sitzmöglichkeiten und Sofas und so weiter.
War nicht so eng im Hexcenter dieses Mal.
Ja, genau. Das erste Mal im Hexcenter, wir dürfen ein bisschen. Das erste Mal war es wohl, dass im Hexcenter gab es nicht so, externe Gruppen konnten sich nicht registrieren, sondern es war eher so nur die Auffahrt.
Ach was, weißt du, wie es war? Hier hat's Platz, hockt euch rein.
Ja, aber sonst früher hatten halt irgendwie große Projekte, hatten keine Ahnung, gleich Plätze reserviert und.
Ja.
Also Hexcenter war, die hatten auch dieses Mal wieder
Fotos im Hexcenter. Also Frank hat mir erzählt, der ist ein bisschen älter wie ich und früher hast du akute Lebensgefahr, wenn du im Hexcenter mit dem Foto rumgelaufen bist. Dieses Jahr waren noch erstaunlich viele wieder mit dem Foto da. Viele aber auch, weil sie es nicht wussten, gerade der eine Go-Mensch, mit dem habe ich ganz gut verstanden, der latscht da rein und macht mal so ein Foto, dann gehe ich zu ihm hin und sage so, du schwebst hier gerade nur Lebensgefahr. Meinte so, warum? Dann erkläre ich ihm das so, ach so, ja, das wusste er nicht und so. Also manche wissen es vielleicht nicht, aber manche, denen ist es auch scheißegal, die gucken dich doof an, wenn du sagst, hey, ich will nicht fotografiert werden und so weiter.
Aber
also,
bei meinem ersten Kongress war das auch noch so, aber inzwischen ist es.
Aber nicht. So wie ich es mitgekriegt habe, gehen wieder mehr Leute drauf zu und sagen, nö, mag ich nicht, also mir ist es aufgefallen.
Ja. Aber guck dir mal den Flickr-Stream an, den sie da online stehen haben, da sind Fotos noch und nöcher drin. Und ich hatte auch das Gefühl, dass da niemand groß sich beschwert hatte mit so Fotografien oder Filmen oder sonst irgendwas.
Aber übrigens nicht
so wie früher jedenfalls.
Übrigens aber nicht.
Ja.
Ich habe noch was unglaublich Tolles. Es gab einen ziemlich coolen Vortrag von, einen anonymen Vortrag. Der in Saal 3 war das. Der hat über Tor und VoIP oder sowas hat er dann seinen Vortrag gehalten.
Echt? Ja, der war nicht physikalisch anwesend.
Der war nicht physikalisch anwesend und ist über Tor reingekommen.
Ja.
Und hat da dann relativ
gut... Was hat er erzählt?
Ich weiß es nicht mehr.
War das nicht die Xbox-Geschichte?
Nein, Xbox-Geschichte. Genau, noch kurz was zur Xbox.
Warum hat er das gemacht? Zum Spaß, oder?
Nein, war
anonym sein.
Ja, genau, es ging, ich glaube...
Glaubst du, er hätte was zu verbergen, nur weil er anonym sein möchte?
Nee, ich nicht.
Nein, es ging, glaube
ich... Ja, nein, ich stelle dir einfach die Frage, viele gehen auch zum Kongress wegen Reputation.
Ja, aber wenn du gerade in so einem sicherheitskritischen Bereich arbeitest und dann irgendwie das dein Bereich tangiert, dann kann das ja auch negative Auswirkungen haben.
Okay, und Tor war dick genug für diesen Zweck?
Ja.
Okay.
Es gab übrigens einen Tor-Notes auf dem Kongress. Aber
da kam noch eine tolle Idee. Wie wäre es einfach mal, wenn man Schadsoftware schreibt, die nicht einfach nur Spam verbreitet, sondern Tor-Exit-Notes aufmacht? Oder? Erzähl mal, du was du sagen wolltest.
Ich hab's jetzt vergessen.
Oh, Entschuldigung.
Ja, die Xbox-Geschichte.
Ja, genau, Xbox-Geschichte. Unglaublich. ein neues Gerücht. Oder zum Schluss von den Lightning Talks. Lightning Talks sind so kurze Talks, wo jeder hier hingehen kann und 5 Minuten kurz sein Thema präsentieren. Und am vierten Tag ging ein vermummter Hacker hin, hat nichts gesagt, stellt seine Xbox auf den Tisch, stöpselt sie irgendwie an den Beamer an, sein Notebook irgendwie hin und dann schaltet die Xbox ein und dann siehst du, wie sie hochfährt und dann siehst du so einen Pinguins und so ein Mac-Logo so tanzend auf dem Bildschirm, sprich er hatte seinen eigenen Code dort ausgeführt und so wie es aussieht, ist der Sicherheitsmodell von der Xbox 360 wohl gebrochen, ja, und wahrscheinlich geht es nicht mehr lang, schätze ich, bis da demnächst vor Linux oder vielleicht sogar OS X dann drauf
läuft. Ja, ich finde das Mac-Logo sehr bedenklich auf der Xbox 360. Aber hey, Power-PC-Hardware.
Ja, hey, nachdem jetzt Windows auf...
Power-PC oder was?
Ja, also alle Third-Generation-Konsolen, also die Wii, die PlayStation und die Xbox 360, das sind alles Power-PC-Derivate.
Also nachdem jetzt Windows auf... Mac-Hardware läuft, ist es jetzt auch mal angebracht, dass Mac-Hardware auf Mac OS X auf Microsoft-Hardware läuft.
Gut, Leute, wir sind durch mit unserer Zeit hier. Wir können hier noch ewig schwafeln.
Ja, der Kongress war unglaublich toll. Also
ich hoffe, wir haben ihn mal so Relevante hier so rübergebracht.
Wenn nicht, ruft uns an.
kurz ein paar Ankündigungen noch. Am Montag ist kein Chaos-Seminar, außerplanmäßig, sondern erst die Woche drauf. Und zwar wird Charlie vom Kids in Ulm über das neue Uninetz.
Kids, das ist das Rechenzentrum in der Uni.
Ja, über das neue Uninetz erzählen. Ziemlich interessant stelle ich mir das vor. Dann nochmal da drauf haben wir Volker Birk mit was ist Objektorientierung und warum CC keine hat oder C++ keine hat oder irgendwie sowas. Also mal wieder so ein bisschen typisch Volker-Vortrag. Radio wissen wir noch nicht, was als nächstes kommt.
Ja, Mike macht ja die nächste Sendung, deswegen.
Oh, recht,
ja.
Du was?
Ja, Mike OS X oder so.
Über Political Correctness im Radio.
Ja, genau.
Diplomatie für Geeks.
Ja, erzähl noch kurz, wie dein Flamefilter funktioniert.
Mein Flamefilter, ach Gottchen, ja. Ich habe hohe E-Mail-Latenz, das liegt an meinem Flamefilter. Wenn ich E-Mails schreibe, dann müssen die immer mindestens eine Nacht noch liegen bleiben in der Outbox, damit man es nochmal screenen kann auf, ja, möchte ich wirklich, dass das so ankommt?
Was für ein Aufwand, echt.
Ja, es war manchmal schon ganz praktisch.
Okay, wir hoffen, dass wir in der nächsten Sendung hier Netz haben und so weiter.
Und wir hoffen auch, dass der Stream funktioniert hat. Und
ja, genau. Gut. Sonst noch was?
Nö.
Okay, alles
klar. War schön mit euch.
Ja, viel geredet heute, aber wir hatten auch viel zu sagen. Irgendwie.
Ja, dafür haben wir jetzt Musik für die nächste Sendung.
Genau, Alternative Crash. Ich weiß nicht, ob der kommt. Irgendwie viele lassen ihre Sendung ausfallen, aber es geht auch, das Studio, finde ich. FreeFM hat das super hinbekommen. Also mein Lob an FreeFM hier.
Ja, ja, genau. Übrigens, cool. Ja.
Übrigens, falls ihr irgendwas Gutes tun wollt und ihr wisst nicht mehr, spendet mal Geld an Radio FreeFM.
Ja, genau, wenn ihr Geld übrig habt, FreeFM sponsern.
Oder irgendwie auch Arbeitskraft oder so. Ich glaube, das ist hier auch teilweise sehr wünscht.
Tretet den Verein an, in den Förderverein oder sowas. Genau, gut. Okay, hauen wir Dings rein, Free Shift und wir sind weg und tschüss.